Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, anders als das Kalenderjahr, das ja mit dem 1. Januar und den Neujahrstage beginnt, beginnt unser Kirchenjahr immer wieder mit dem 1. Advent. Und diesen reichen Schatz eines Kirchenjahres, den können wir vor allem erleben in der Feier der vielen Gottesdienste. Die großen Themen des Kommen Gottes in Jesus Christus mit seiner Geburt, seinem Wirken, seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung und dann die Ausgießung des Heiligen Geistes, all diese Dinge bestimmen die großen Festtage in unserem Kirchenjahr. Und die Lieder und die Gebete, ja auch die liturgische Farbe an Kanzel und an der Albe, all das ist geprägt von dem jeweiligen Sonntag eines Kirchenjahres, der sein ganz bestimmtes Thema hat. Heute nun feiern wir den 1. Advent und wir beginnen eben mit einem neuen Kirchenjahr. Und Advent, das meint ja zunächst das Kommen von Gott in der Vergangenheit, nämlich als er in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Welt kam. Und deshalb haben wir vorhin in der Schriftlesung ja auch den Bericht gehört von dem Einzug Jesu in Jerusalem, den wir dann ja wieder am Palmsonntag vernehmen werden. Der zweite Advent nächste Woche spricht dann aber auch von dem wiederkommenden Herrn, dem sichtbaren Wiederkommen von Jesu Christi am Ende der Zeit. Und dann am dritten Advent, da steht Johannes der Täufer immer im Mittelpunkt, der uns Menschen zur Umkehr ruft. Und am vierten Advent strahlt die herrliche Freude über unseren Herrn auf, über den Herrn, der uns ganz nahe ist. Und diese ganze Adventszeit ist also nicht nur Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest, also auf das Kommen Jesu, auf die Geburt Jesu, sondern diese ganze Adventszeit ist auch für jeden von uns persönlich einen Ruf zur Umkehr und zur Buße. Adventszeit ist eine Bußzeit, eine Zeit hin auf das Kommen unseres Königs. Und deshalb ist es ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir in dieser Adventszeit auch innerlich zur Ruhe finden können. Dass wir mitten in diesem Alltag, wo viel Hektik, Einkaufsstress und Corona-Krise uns in Beschlag nehmen wollen, dass wir da Oasen der Stille finden, wo wir uns ganz ausrichten können auf diesen König Jesus Christus. Und dazu soll uns heute Morgen auch ein Bibelabschnitt dienen aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Prophet Jeremia, der uns ja wohl bekannt ist, dieser Prophet, er erlebte ja die schlimmste Katastrophe des alttestamentlichen Gottesvolkes am eigenen Leibe mit. Die Zerstörung Jerusalems im Jahre 586 vor Christus durch den damaligen babylonischen Großkönig Nebukadnezar. Und dieser Großkönig ließ den letzten jüdischen König Zedekia blenden, also ihn blind machen mit seinem Augenlicht, das nahm er ihn, und führte ihn gefangen weg nach Babylon, und zwar zusammen mit der damaligen ganzen jüdischen Oberschicht, als das Volk Gottes nicht mehr in Freiheit im gelobten Land, sondern in der Gefangenschaft, im fremden Land. Damit schien es damals endgültig aus zu sein mit dem Volk Israel. Das kam ja nicht von ungefähr. Denn die Hirten Israels, das heißt ihre Könige, ihre geistlichen Leiter, die waren über Jahre Gott untreu gewesen. Und so konnte Gott diese Leiter und sein Volk nicht mehr gebrauchen. Schuld an diesem ganzen Dilemma damals waren also nicht vorrangig die bösen Babylonier, sondern Gott gebrauchte dieses fremde Volk, um sein erwähltes Volk, sein geliebtes Volk, für ihren Glaubensabfall zu strafen und sie nun in der Gefangenschaft im fremden Volk zur Umkehr zu rufen. Auf diese damalige notvolle Zeit führen die Juden bis heute ihr Leben in der weltweiten Zerstreuung zurück. Denn auch als damals nach 70 langen Jahren Gefangenschaft im babylonischen Exil die Juden wieder zurückkehren durften nach Jerusalem, dort sogar ein zweiter Tempel neu entstand, da lebten damals längst ganz viele Juden zerstreut rings um das ganze Mittelmeer herum. Und das Ganze steigerte sich noch, als dann der römische Feldherr Titus im Jahre 70 nach Christi Geburt dann auch diesen zweiten Tempel in Jerusalem und die ganze Stadt zerstören ließ. Und dann fast 1900 Jahre lang lebten die Juden zerstreut in aller Welt, nicht mehr in ihrem Land, nicht mehr in Jerusalem, sondern eben in der sogenannten Diaspora. Diaspora, das ist der griechische Begriff für Zerstreuung. Das Ganze änderte sich dann nach vielen Jahrhunderten erst mit der Staatsgründung Israels im Jahre 1948. Und diese Staatsgründung war eine wundervolle Fügung Gottes. Sie war ein Meilenstein im Hinblick auf die Heilsgeschichte Gottes, auf sein Wiederkommen in Jesus Christus sichtbar hier auf Erden. Und mit dieser Geschichte des Volkes Israels im Hinterkopf müssen wir nun heute unseren Predigtabschnitt aus dem Buch des Jeremia bedenken. Vor allem, wenn wir hören wollen, was Gott uns mit diesem alten Gotteswort hier, heute und jetzt in dieser Zeit zu sagen hat. Es stellen sich ja Fragen. Was bedeutet eine solche Diaspora? Was bedeutet es, in der Zerstreuung leben zu müssen? Was für einen Plan hat Gott sowohl mit seinem Volk Israel als auch mit uns, als der Gemeinde Jesu? Wie sind die aktuellen Entwicklungen, die es auch heute vor unseren Augen gibt, die sich erfüllen, wie sind die einzuordnen in den großen Heilsplan Gottes? Wenn wir einen Blick in die Kirchengeschichte machen, uns also die Geschichte der Christenheit anschauen, ihr Lieben, dann können wir da manches lernen und erkennen. Bereits der Apostel Paulus konnte davon sprechen, dass die Christen im ersten Jahrhundert bereits im Römischen Reich in der Diaspora lebten. Denn die Christen wurden damals schnell zerstreut nach Kleinasien, Griechenland, nach Ägypten. Manche lebten noch in Jerusalem und in Israel. Sie lebten sowohl unter Heiden als auch unter Juden. Aber wo immer sie lebten in der Minderheit, sie lebten in der Zerstreuung. Und nach diesem ersten Jahrhundert, nach den Anfängen, da folgte dann eine Zeit, in der die Christen durch die gottgeführte Mission, die sie unternommen hatten, durch das Handeln Gottes führte sie Gott in Europa in eine Mehrheitssituation hinein. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns heute kaum mehr vorstellen können, dass aus solchen kleinen Anfängen, wo Jesus 12 Apostel erwählt hat, wo eine Handvoll Jünger und seine Jüngerinnen erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist, wo sie erfüllt wurden durch den Heiligen Geist, dass von dieser kleinen Bewegung aus innerhalb weniger Jahrzehnte eine Massenbewegung in Europa wurde, sodass sogar die Staaten damals in Europa vom Christentum geprägt waren. Eine wunderbare, wundervolle Fügung Gottes und seines Heiligen Geistes. Und diese Entwicklung hat sich ja dann in den nächsten Jahrhunderten ausgebreitet, tatsächlich bis in die fernsten Länder dieser Welt. Und nun heute erleben wir in unseren Tagen den Niedergang des christlichen Abendlandes. Wir erleben, wie sich viele christliche Völker von Gott und auch vom Glauben an Jesus Christus abwenden. Und wir spüren förmlich, wie bekennende Christen in diesen ehemalig christlichen Ländern wieder ganz schnell in eine Minderheitensituation geraten, in eine besondere Diaspora-Situation. So erlebt die Gemeinde Jesu immer stärker die Bedrängnis durch pluralistische Toleranzideen, und mit diesen Ideen werden sich neue Götzen geschaffen, neue Götzen, wo man behauptet, es gibt gar keine die eine Wahrheit, sondern die Wahrheit ist vielfältig und man löst die eine Wahrheit in Jesus Christus auf in vielerlei Wahrheiten, als könnte die Wahrheit teilbar sein. Und dazu kommt, dass immer mehr in unseren Landen eine oder viele christliche Ideologien Fuß fassen und dass andere Machtbestrebungen in unser Land einströmen, vor allem die Machtbestrebungen des Islam. Und so gibt es auch in den christlichen Kernländern wieder immer mehr Christenverfolgungen. Und das hat bereits begonnen im 20. Jahrhundert. Der Kirchenhistoriker K.D. Schmidt, der musste feststellen, ich zitiere, auf jeden Fall ist das 20. Jahrhundert das an Verfolgung blutigste der ganzen bisherigen christlichen Geschichte geworden. Im Ersten Weltkrieg ist im Osmanischen Reich das älteste christliche Volk, die Armenier, dem ersten Völkermord ausgesetzt gewesen. Die Zahl der Menschen, die nach 1917 in Russland von den Kommunisten umgebracht wurden, steigerte sich in die Millionen, und besonders Christen hatten dort schwer zu leiden. Und dann das Dritte Reich mit den Nazis, da wurden 6 Millionen Juden getötet, aber auch viele bekennende Christen wurden verfolgt und getötet, nicht zuletzt Paul Schneider und Dietrich Bonhoeffer. Und auch in dem Unrechtsstaat DDR erging es den Christenmenschen ebenso. Viele Zeitzeugen sind noch unter uns und auch solche Foltergefängnisse wie in Hohenschönhausen legen davon Zeugnis ab, was bekennende Christen in der DDR zu erleiden hatten. Und ich finde es unerträglich, wenn bis zum heutigen Tage Mitglieder und Handlanger der Stasi bei uns in Parlamenten sitzen und auch mitregieren, wie jetzt auch wieder in der neu gewählten und zusammengesetzten Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Lieben, wir hatten gerade vor 14 Tagen den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Und wir haben uns angeschaut und gehört, wie die Verfolgung am schlimmsten ist in Ländern wie Nordkorea, Afghanistan und Somalia. Gott sei Dank haben wir eine solche Verfolgung an Leib und Leben bei uns hier in Europa noch nicht. Aber dennoch wird auch bei uns die Situation für die Gemeinde Jesu immer schwieriger. Wir leben ja im Stammlande der Reformation. Wie viel Segen ist aus unserem Land von Martin Luther und den anderen Reformatoren hinausgegangen in die ganze Welt? Aber inzwischen haben wir in unserem Land nicht einmal mehr 50% Christen und gerade mal 2% davon ist dieses Bekenntnis so wichtig, dass sie sonntags den Gottesdienst besuchen. Und auch der Einfluss von Christen im öffentlichen Leben nimmt rapide ab. Und in unserem Volk, ja auch leider in unseren Kirchen, da gibt es inzwischen eine Beliebigkeitsethik anstelle der klaren Gebote Gottes. Steuerhinterziehungen großer Konzerne, Steuerskandale bei Politikern und Banken, Angriffe auf das Privateigentum von Bürgern durch eine Nullzinspolitik und neue Gesetze, die immer wieder geschaffen werden, wo diese von Gott gestiftete Verantwortungsgemeinschaft von Ehe und Familie zerstört werden zugunsten staatlicher Zugriffe und staatlicher Bemutterung. Es wurde sogar vom Parlament und von unserem Verfassungsgericht in Karlsruhe gegen die klare Weisung unseres Grundgesetzes die gottgestiftete und natürliche Form der Ehe aufgelöst zugunsten der Formulierung Ehe für alle. Es gibt also Zusammenleben ohne Trauschein, homosexuelle Lebensweise, Segnung von gleichgeschlechtlichen, Genderideologie im Kindergarten, Geschlechtsumwandlungen für Jugendliche. Alles ist möglich geworden in unserem Lande, alles unter den Stichworten Toleranz, Vielfalt und Beliebigkeit. Warum ich das alles aufzähle? Das macht wirklich ja keinen Spaß, das alles zu hören und zu bereden. Aber wir müssen wahrnehmen, dass wir als bekennende Christen wieder in einer neuen Diaspora-Situation leben müssen. Es mangelt auch in unserem Lande, im Stammland der Reformation, an treuen und guten Hirten. Und ich verweise hier gerne noch einmal auf die Predigt von Joachim Kochlovius am 24. Oktober bei unserer Gründungsversammlung. Diese Predigt werdet ihr auch bald auf unserer Homepage nachhören können. Das alles, was ich eben dargestellt habe, das ist der Punkt, wo unsere Situation tatsächlich vergleichbar ist mit der Situation vor 2.500 Jahren in Israel, wie sie damals Jeremia erlebt hatte. Und deshalb leuchten uns diese Verheißungen aus dem Jeremia-Buch auch so hell vor Augen, wenn es heißt, der Spross aus dem Hause Davids. Das ist doch eine herrliche Verheißung, die uns Gott hier gibt. Eine Verheißung, die sich ja vor unseren Augen erfüllt hat in Jesus Christus. Denn er ist doch der Gesalbte, der damals durch Jeremia verheißen wurde. Er ist der Messias, er ist der Christus, mit dem Gottes Recht und seine Gerechtigkeit zu uns Menschen auf die Welt gekommen ist. Dieser Messias Israels, er ist zugleich der Heiland der Welt. Und sein Reich wird wahrlich kein Ende haben. Liebe Glaubensgeschwister, wenn wir uns im Neuen Testament etwas schlau machen zu diesen Begrifflichkeiten hier aus dem Buch des Propheten Jeremia, also zu dem Begriff Gerechtigkeit Gottes, da werden wir feststellen, dass dieser Begriff im Neuen Testament eine ganz gewichtige Rolle spielt. Der Apostel Paulus spricht immer wieder von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und ihr Lieben, diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das ist keine Gerechtigkeit, die wir uns durch irgendwelche religiösen Leistungen selber erwirken könnten. Diese Gerechtigkeit vor Gott ist auch keine Selbstgerechtigkeit des Menschen. Nein, diese Gerechtigkeit vor Gott, die besteht allein und einzig in Jesus Christus, der sein Leben im Tod am Kreuz hingegeben hat, um uns diese Gerechtigkeit zu erwerben. Und wenn wir uns dazu bekennen, zu diesem Opfertod Jesu und zu der Beglaubigung Gottes, indem er Christus von den Toten auferweckt hat, wenn wir das persönlich annehmen, dann sind wir gerecht vor Gott. Und zwar gerecht aus Glauben. Und das ist ja die zentrale Heilsbotschaft, die Martin Luther wieder neu entdeckt hatte und uns ins Stammbuch geschrieben hat. Und diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die ist wunderbar beschrieben in einer Liedstrophe in unserem Gesangbuch. Es ist eine meiner Lieblingsstrophen. Dort heißt es, Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und nun heute an diesem ersten Advent wird uns neu deutlich gemacht, so wie dieser Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren zu den Menschen kam und bei seinem Einzug als der Sohn Davids von der Volksmasse begrüßt wurde, so kommt er auch heute noch. So kommt er auch heute noch zu uns, zu den Menschen, nämlich durch sein Wort und Sakrament. Hier ist er uns ganz nah, hier ist er gegenwärtig. Die Frage damals an die Menschen und die Frage heute ist die gleiche, nämlich: Sind wir bereit, diesen Christus anzunehmen und aufzunehmen? Oder wollen wir lieber bei uns selbst bleiben, bei unserer Selbstgerechtigkeit, bei unserer eigenen Leistung, bei unserer eigenen Religiosität? Oder anders gefragt, sind wir bereit, unser Leben ganz diesem Jesus Christus anzuvertrauen, ihm und seinem Wort in der Heiligen Schrift ganz zu glauben und ihm mit einer adventlichen Freude nachzufolgen? An diesem Christus entscheidet sich alles, alles auch für dich. Denn von ihm wird bezeugt im Johannesevangelium Kapitel 1, dies war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Soweit, ihr Lieben, zu diesem Begriff der Gerechtigkeit Gottes, was Christus für uns erworben hat, wie wir als Kind Gottes in den Himmel eingehen können. Wenn wir uns aber diesen Bibelabschnitt genauer anschauen, so müssen wir uns auch noch ausrichten auf den Vers 8 unseres Predigtabschnittes, weil dieser Vers 8 noch eine ganz konkrete Verheißung beinhaltet, auf die wir jetzt eingehen müssen. Den ins babylonische Exil damals Verschleppten wird nämlich eine Rückkehr verheißen, eine Rückkehr aus dem Lande des Nordens. Und dies ist ja tatsächlich dann damals, 70 Jahre später, durch den Fall des babylonischen Reiches auch so geschehen. Der neu erstandene große König war nun der Perserkönig Kyrios. Der hat die Babylonier also überrannt und hat dann den Israeliten erlaubt, zurückzugehen in ihre Heimat. Sie haben sich also dann wieder in Judäa niedergelassen und sie haben Jerusalem neu aufgebaut mit den alten Trümmern. Sie haben sogar einen neuen, den zweiten Tempel, aufgebaut. Interessant ist aber, dass solche prophetischen Verheißungen gerade im Alten Testament oftmals mehrere Ebenen haben, die sich zu unterschiedlichen Zeiten erfüllen. Und so geht auch diese Verheißung über die damalige Zeit der Rückkehr der Israeliten nach Jerusalem weit hinaus. Das Grundereignis damals des alttestamentlichen Volkes war ja ihre Gotteserfahrung, als sie aus der Gefangenschaft in Ägypten so wunderbar befreit wurden und von Mose hinausgeführt wurden in die Freiheit. Ihr kennt alle diese wunderbare Erzählung des Durchzuges durch das Rote Meer, als die Israeliten in die Freiheit wandern durften. Das ist so ein einschneidendes Erlebnis gewesen für dieses Volk, dass sie dieses Ereignis Jahr für Jahr am Passafest immer wieder von Neuem nacherlebt haben, ihren Kindern erzählt haben, ihren Kindern ins Herz hineingeredet haben. Das war ihr Befreiungserlebnis, ihr Beziehungserlebnis mit ihrem Gott. Und nun steht bei Jeremia geschrieben: Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte, und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Und ihr Lieben, dieser letzte Teil dieser Verheißung, er wird von manchen gedeutet hin auf diese Staatsgründung von Israel im Jahre 1948 und der seither anhaltenden Rückkehrbewegung vieler Juden aus allerlei Ländern dieser Welt. Es gibt regelrechte Zuströmungen aus allen Ländern dieser Welt hin nach Israel. Die Juden haben wieder ein Herz gefunden, in ihre Heimat, in das gelobte Land zu gehen. Nun dürfen wir das alles nicht zu sehr überhöhen mit Israel, denn Israel ist heutzutage längst ein säkularer Staat, wie viele andere auch. Und die meisten Juden haben ja ihren Messias noch nicht erkannt. Sie warten noch auf ihren Messias, gerade auch in den vielen orthodoxen Vierteln in Jerusalem. Und es gibt nur eine kleine Minderheit im Volk Israel, die ihren Herrn Jesus Christus erkannt haben, die sogenannten messianischen Juden. Und darum, glaube ich, liegt auch der Grund, warum die Wiederkunft Jesu noch immer aussteht, warum die noch nicht geschehen ist, obwohl die bereits die Apostel ja so zeitnah vor Augen gesehen und erwartet hatten. Der Apostel Petrus erschreibt aber die Erklärung, warum das Ganze noch aussteht. Er schreibt: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Und in welchem Zustand wird sich diese Welt befinden, wenn dann Jesus wiederkommt? Das hat uns Jesus selbst gesagt. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und nun, wie sollen wir als Christen unser Leben gestalten, während wir auf diese Wiederkunft Jesu Christi warten? Der Apostel Paulus schreibt an Titus: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und wenn es dann soweit ist, wenn Jesus wiederkommt, was wird dann geschehen? Wer wird es sehen? Wer wird es wahrnehmen? Auch darauf hat die Bibel eine Antwort im Buch der Offenbarung, Kapitel 1. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Ihr Lieben, Gott führt seinem Heilsplan mit uns Menschen zum Ziele entgegen. Und darauf dürfen wir uns gerade in der Adventszeit neu ausrichten. Und zwar mit Freude dürfen wir uns ausrichten, weil uns Jesus Christus die Gerechtigkeit vor Gott, die vor Gott gilt, längst erworben hat. So dürfen wir mit Freude unseren Herrn erwarten und bis es soweit ist, seinen Auftrag mutig ausführen und auf seine Verheißung hören, die er den Jüngern als letztes mit auf den Weg gegeben hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.